Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Einige Menschen auf dieser Welt fürchten das neuartige Coronavirus. Dabei ist eine Viruserkrankung jedes Jahr aufs Neue hier bei uns in Deutschland sehr tödlich, nämlich die Grippe. Auch diese Grippesaison gibt es wieder Todesfälle und aus dem Grund wollen wir heute im Update-Podcast nicht über Corona sprechen, sondern über die Grippewelle, die jetzt zum Ende des Januars wieder losgeht.
Man kann auch bei einer echten Grippe milde Symptome haben, tatsächlich auch nur den Schnupfen. Das ist ja dann für einen selber erstmal ganz schön. Das Tückische dabei ist nur, man kann trotzdem dann das Virus übertragen auf andere und es ist dann das Grippevirus.
Das ist also Thema hier in dieser Folge des Update-Podcasts. Verena von Keitz aus dem Update-Team hat heute den Mensa-Test gemacht, also den IQ-Test des Mensa e.V. Deutschlands. Du wolltest mal schauen, ob du es genauso drauf hast wie dieser Dreijährige aus England.
Ja, genau. Ich wollte wissen, ob ich auch so schlau bin und dann habe ich auch ein Testergebnis bekommen von 23, von 33 Aufgaben habe ich richtig gemacht. Ich könnte weiteres Infomaterial bestellen. Das kriegt wahrscheinlich jeder, der den Tester macht im Netz.
Aber dieser kleine Junge mit einem IQ von 142, der sticht schon sehr heraus und ist eine besondere Geschichte.
Und über die sprechen wir in diesem Podcast des Updates. Und nachdem wir Anfang der Woche über Katzen gesprochen haben, die an Menschenleichen rumfressen, reden wir heute über die vermeintlich schlimmste Katze der Welt. Perdita aus einem Tierheim in North Carolina. Die will keiner haben, die Katze, denn sie hasst eigentlich alles. Sie hasst Streicheln, sie hasst Kinder, Hunde, Weihnachten.
Nicht jede Katze, die sich gleich neben einen auf den Schoß legt oder aufs Sofa, möchte auch gleich gestreichelt werden. Das muss man einfach akzeptieren und da ganz genau auf die Körpersignale achten.
Also gibt es das wirklich eine von Grund auf böse Katze? Wir sprechen drüber im Update-Podcast vom 24. Januar 2020. Danke fürs Laden, Klicken und Hören und schönes Wochenende.
Deutschlandfunk Nova.
Diese Woche sind gefühlt besonders viele Staatsoberhäupter unterwegs, um Amtskollegen und Amtskolleginnen zu treffen und wichtige Dinge zu besprechen. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos, beim Gedenken an den Holocaust in Yad Vashem in Jerusalem. Und heute haben sich auch noch Bundeskanzlerin Angela Merkel und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan getroffen in der Türkei. Über was die beiden miteinander gesprochen haben und ob sowas wie Harmonie zu spüren war, das klären wir mit unserer Korrespondentin Karin Senz. Karin, also Kanzlerin Merkel hat ja bei der Berliner Libyen-Konferenz am vergangenen Sonntag im Libyen-Konflikt vermittelt. Die Türkei ist dort präsent. Aber bevor es jetzt um Libyen ging heute, wurde Merkel erstmal begrüßt mit geschätzte Freundin.
Das geschätzte Freundin, das fiel am Morgen. Da hat er tatsächlich nicht nur Freundin in den Mund genommen, sondern sprach auch von deutsch-türkischer Freundschaft. Das war sehr auffällig auf Harmonie ausgelegt. Aber danach sind die beiden erst in ihr Vier-Augen-Gespräch gegangen. Und danach gab es eine Pressekonferenz, wo die Lage dann doch etwas angespannter war. Gerade beim Thema Libyen wäre es, muss man sagen, fast zu einem Eklat gekommen, weil man sich eben nicht darüber einig war, inwieweit sich der abtrünnige General Haftar in Libyen an den Waffenstillstand hält und inwieweit Erdogan tatsächlich auch sich mit seinen Soldaten wieder aus Libyen zurückzieht. Er sagt, die üben dort nur eine Ausbildungsmission aus und die international anerkannte Einheitsregierung in Tripolis habe die Türkei eingeladen und deswegen denke man auch nicht daran, sich aus Libyen wieder zurückzuziehen.
Die Lage in Libyen ist ja auch weiterhin fragil, aber nach der Vereinbarung der Waffenruhe sind ja die Kämpfe dennoch zurückgegangen, oder nicht?
Das hat zumindest Merkel so gesagt in der Pressekonferenz. Sie hat ganz klar gesagt, natürlich ist diese Waffenruhe brüchig und sie wird auch nicht komplett eingehalten, aber es habe sich deutlich beruhigt. Erdogan hat dem widersprochen, hat Beispiele aufgeführt, dass beispielsweise der zivile Flughafen in Tripolis bombardiert worden sei mit 11 Raketen und dass eben Haftar sich nicht an die Vereinbarung von Berlin hält, wo es ja unter anderem eben um diese Waffenruhe ging und dass er die auch nicht unterschrieben hat. Das hat er immer und immer wieder betont.
Vorher war schon klar, es wird auch um das Flüchtlingsabkommen der EU mit der Türkei gehen. Das Thema wurde wieder angesprochen. Erdogan sagt, es kommen neue Menschen aus Idlib zum Beispiel, aus Syrien. Inwiefern kann Merkel helfen?
Sie hat, und das war doch schon sehr interessant, auch zugesagt zu helfen oder in Aussicht gestellt zu helfen, gerade bei dem, mit Blick auf die Flüchtlinge, die eben aus Idlib kommen, jetzt im Moment etwa 30 bis 40 Kilometer vor der türkischen Grenze sind und dort überwiegend in Zelten hausen, was natürlich im Winter eine eigentlich untragbare Situation ist. Erdogan möchte feste Behausungen für diese Flüchtlinge schaffen und Merkel hat da Unterstützung in Aussicht gestellt.
Das heißt, auch neue Gelder für das Flüchtlingsabkommen?
Auch beim Flüchtlingspakt. Das war doch überraschend und interessant. Also sie hat gesagt, man möchte an dem Flüchtlingspakt festhalten. Das war teilweise erwartet worden. Aber dass sie sich auch so klar dafür ausspricht, dass es auch weitere Gelder für die Türkei geben soll, das war nicht unbedingt so abzusehen. Aber sie hat Erdogan auch nochmal gedankt und auch ihre Anerkennung gezeigt für die Leistung der Türkei bei der Beherbergung von 3,6 Millionen syrischen Flüchtlingen. Sie hat darauf hingewiesen, dass die Türkei und Deutschland etwa ähnlich viele Einwohner haben, aber die Türkei deutlich mehr Flüchtlinge eben bei sich aufgenommen hat.
Ja, ruhig geworden ist es in letzter Zeit um politische Gefangene in der Türkei, Deutsche, die in türkischen Gefängnissen sitzen. Wurde darüber auch gesprochen?
Offensichtlich ja, denn Merkel sagte, dass eben das Thema Deutsch-Türken und Deutsche, die in der Türkei festgehalten werden, nochmal Fall für Fall geprüft werden müsse. Und das ist sicherlich schon ein Fingerzeig, dass sie da eben nochmal Druck macht.
Das klingt alles relativ harmonisch. Nähern sich die beiden Länder wieder an?
Die Pressekonferenz war, würde ich sagen, nicht wirklich harmonisch. Am Morgen hatte man den Eindruck, ja, da könnte sich an den Beziehungen etwas verbessern. Aber bei der Pressekonferenz selber, nachdem die beiden unter vier Augen gesprochen haben, hat man schon gemerkt, dass noch sehr viele Probleme sind, dass die Beziehungen immer noch angespannt sind und auch der eine oder andere Seitenhieb immer noch erfolgte und auch sitzen sollte.
Karin Senz, Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin in der Türkei, über das Treffen Angela Merkel und Erdogan heute.
Deutschlandfunk Nova.
Jetzt dürfen die Chinesen nicht mal mehr ins Reisebüro und ihren Urlaub buchen. Damit sich das neuartige Coronavirus, diese neue Lungenkrankheit, nicht weiter ausbreitet. Deswegen hat das zuständige Ministerium heute allen Reisebüros und Reiseveranstaltern im Land untersagt, Pauschalreisen ins Ausland oder innerhalb des Landes zu verkaufen. Das Coronavirus ist ein großes Thema diese Woche. Auch wir haben mehrfach darüber berichtet. Bei uns in Deutschland ist Corona noch nicht angekommen. Bei uns sterben Menschen an der Grippe. Wie jedes Jahr eigentlich. Diese Saison sind es schon 32 Grippetote in Deutschland. Ein aktueller Bericht des Robert-Koch-Instituts zeigt also, die Grippewelle, die geht jetzt so langsam los. Wie stark die ist und wer sich eigentlich impfen sollte, das klären wir jetzt mit Ortwin Adams. Er ist Virologe an der Uniklinik Düsseldorf. Herr Adams, kann man schon sagen, wie stark die aktuelle Grippewelle verläuft?
Naja, um diese Frage zu beantworten, sind wir buchstäblich noch 1 bis 2 Wochen zu früh. Es ist ja jetzt gerade die dritte Kalenderwoche abgeschlossen und wenn man den Zahlen glauben darf, dann ist es so wie im letzten und vorletzten Jahr, dass noch keine besondere Aktivität zu verzeichnen ist, aber etwas über der Norm erhöht, wie man das so nennt. Die eigentliche Welle kommt ganz typischerweise dann gegen Ende Januar, das heißt so in den nächsten Tagen. Das vorherzusagen, wie schlimm es wirklich wird, ist sehr schwierig bis gar nicht möglich. Die Influenza ist da immer für Überraschungen gut.
So, Influenza kann man natürlich auch im Sommer haben, hatte ich sogar mal, aber in der Regel kommt sie im Winter. Warum?
Das ist interessant, dass diese Frage so ganz klar gar nicht zu beantworten ist. Man weiß, dass dieses Virus und uns einige weitere Viren tun das genauso. Die lieben die Kälte, die sind also stabiler bei niedrigen Außentemperaturen, das ist im Winter natürlich gegeben. Und die können auch besser überleben außerhalb des Körpers, wenn es trocken ist. Und das ist im Winter oftmals gegeben durch diese erhitzten Räume, in denen man und trockenen Räume, in denen man dann ist. Das scheint die Virusausbreitung zu begünstigen. Ich glaube, da kommt aber noch das Sozialverhalten auch dazu. Im Winter ist man doch immer geneigt, eher in geschlossenen Räumen sich aufzuhalten. Man benutzt mehr öffentliche Verkehrsmittel. Die sind sicherlich sehr gut geeignet, um Viren zu übertragen. Das spielt sicherlich eine große Rolle dabei.
Ganz oft hört man von Freunden, von Verwandten, die sagen, ich hatte eine Grippe. Und dann sage ich immer, du hattest ganz bestimmt keine Grippe, du hattest eine Erkältung, weil hättest du eine Grippe gehabt, dann hätten wir es mitbekommen. Also woran merkt man, dass es eine echte Grippe ist und nicht einfach nur Husten, Schnupfen, Heiserkeit?
Ja, das ist auch eine interessante Frage. Es wird ja immer wieder gesagt, was richtig ist, die typische Grippe, die fängt an schlagartig, hohes Fieber, schweres Krankheitsgefühl, Gliederschmerzen. Das ist alles richtig. Wenn man sowas hat, dann kann man sich ziemlich sicher sein, das ist jetzt kein Schnupfen, das ist wirklich die echte Grippe. Man muss nur umgekehrt wissen, man kann auch bei einer echten Grippe milde Symptome haben, tatsächlich auch nur den Schnupfen. Das ist ja dann für einen selber erstmal ganz schön. Das Tückische dabei ist nur, man kann trotzdem dann das Virus übertragen auf andere und es ist dann das Grippevirus.
Jetzt wird ja immer rumgerätselt, welcher Virenstamm wird es denn in diesem Jahr sein? Und dann gibt es die Dreifach- oder die Vierfach-Impfung. Das wird ja schon recht früh festgesetzt für das kommende Jahr. Jetzt wissen wir ja schon, welcher Stamm das ist. Bekommen wir dann auch nur noch die Impfung für diesen einen Stamm?
Nein, das ist leider nicht möglich. Also man kriegt halt tatsächlich typischerweise jetzt nur noch den Vierfachimpfstoff. Da war immer das Problem bei der Influenza B, dass man sehr oft bei diesen Prognosen, welcher Stamm dominant sein wird, daneben gelegen hat. Jetzt sind beide vorhandenen Stämme drin. Das heißt, das Problem ist ein bisschen vermindert. Es kann trotzdem passieren, dass man jetzt zum Beispiel feststellt, naja, er passt nicht mehr optimal, weil das Virus sich etwas verändert hat. Da ist man aber leider nicht mehr in der Lage, jetzt so schnell die Produktion zu ändern. Und das ist immer das Tückische, dass diesen Streich kann an die Influenza jedes Jahr spielen.
Das heißt aber auch, dass die Ärzte mir eigentlich dann sagen müssten, wissen Sie was, den Impfstoff in diesem Jahr, selbst den Vierfachimpfstoff, den können Sie in die Tonne hauen, den brauchen Sie gar nicht zu impfen.
Das ist kein Schwarz-Weiß, sondern das ist meistens so, dass man dann feststellt, naja, er wirkt noch leider nicht mehr so ganz optimal, nicht? Das ist so ein Grau, möchte ich mal sagen. Das heißt, es gibt dann doch noch einen Grund, sich impfen zu lassen. Man hat dann eben einen partiellen Schutz, also einen teilweisen Schutz gegen diese Erkrankung. Der ist nicht optimal, aber auch da gilt besser als gar nichts.
Und nur damit wir alle wichtigen Fragen abgedeckt haben, wer sollte sich nochmal alles impfen lassen?
In Deutschland wird grundsätzlich empfohlen, Risikogruppen Patienten über 60 und alle anderen Patienten, die schwere Grunderkrankungen haben. Darüber hinaus wird es auch immer wieder empfohlen, Personal, was in öffentlichen Einrichtungen arbeitet, viel Menschenkontakt hat, natürlich hier Ärzte, Pfleger, Pflegepersonal an Krankenhäusern. Das wird ja auch dann typischerweise von den Betriebsärzten angeboten. Nicht? Man möchte auch in jedem Fall verhindern, dass genau diese Menschen, die andere Leute versorgen sollen, selber die Grippe bekommen und sie übertragen können.
Schwangere?
Jawohl, seit Jahren wird auch empfohlen, die Schwangeren zu impfen, weil man festgestellt hat, dass tatsächlich die Schwangeren eine erhöhte Komplikationsrate bis hin zu Todesfällen aufweisen. Deswegen sind die seit einigen Jahren auch mit einbezogen in die Impfindikation.
Grippewelle, die geht so langsam los. Ortwin Adams war das, Virologe an der Uniklinik Düsseldorf, hat uns gesagt, wie wir eine Influenza erkennen und wer sich impfen lassen sollte.
Deutschlandfunk Nova.
Er, der kleine Junge, ist gerade mal 3 Jahre alt und er weiß, was 5 plus 6 macht.
5 plus 6 equals 11.
11. Und er kann auch schon aus dem Kinderbuch Der Gryffalo vorlesen.
Silly old fox, doesn't he know there's no such thing as a Gryffalo?
Da hört man, dass er das nicht auswendig gelernt hat, sondern tatsächlich vorliest scheinbar. Ist jetzt das jüngste Mitglied der hochbegabten Vereinigung Mensa in UK mit einem IQ von 142. Verena von Kaltz aus unserem Team, du hast dir die Geschichte des 3-jährigen Jungen heute angeschaut. Ist das so eine kleine Intelligenzbestie, die seinen Eltern das Leben schwer macht?
Nein, offenbar gar nicht. Haris Nadzim ist der Sohn eines malaysischen Ehepaars, das nach England ausgewandert ist. Und seine Mutter Nur sagte zum Beispiel dem Sender CNN, dass er ein ganz typischer, normaler 3-jähriger sei, der gern malt und mit Lego spielt und dabei singt. Aber sie sagt auch, dass ihnen halt schon früh aufgefallen ist, dass ihr Sohn besondere Fähigkeiten hat, wie zum Beispiel Rechnen oder Lesen.
Aber wie testet man das bei so einem kleinen Kind, dass es überdurchschnittlich intelligent ist?
Das ist tatsächlich nicht so einfach, denn Kinder entwickeln sich in dem Alter unterschiedlich schnell. Als Hochbegabte gelten ja diejenigen, die in einem IQ-Test besser abschneiden als 98% ihrer Altersgruppe. In solchen Bereichen wie logischem Denken, räumlichem Vorstellungsvermögen und Gedächtnisleistung, das wird ja getestet in IQ-Tests. Aber wie gesagt, Kleinkinder sind da sehr verschieden und deshalb arbeitet man bei ihnen nicht nur mit einem normalen IQ-Test, hat mir Jens Wiechers erzählt, von dem hochbegabten Verein Mensa in Deutschland.
Gerade bei so jungen Kindern ist es halt wirklich etwas, wo man, wenn überhaupt, dann mit sehr, sehr erfahrenen Kinderpsychologen redet und von denen halt Tests durchführen lässt, um das einschätzen zu können.
Und so war das dann auch bei dem kleinen Haris. Übrigens nimmt Mensa Deutschland im Gegensatz zu den US-amerikanischen und britischen Mensa-Vereinen seit 2 Jahren keine Kinder mehr auf, unter 6, weil es eben mit dem Testen schwierig sei und auch, weil der Verein sagt, er habe Kindern in dem Alter eigentlich auch noch nichts zu bieten.
Doch. Diese Mensa-Leute, ne? Da gucke ich natürlich total neidisch drauf. Wieso schließen sich Hochbegabte zusammen? Wollen die sich abgrenzen von mir oder vom dummen Volk?
Ja, den Anschein hat es erstmal. Das hat auch Jens Wichers zugegeben, dass das schon elitär klingt, ne? Wenn sich so die 2% klügsten Menschen der Welt zusammentun. Ja. Aber das ist eigentlich nicht der Grund, sondern ein ganz anderer.
Auf der anderen Seite berichten einfach viele Mitglieder, dass sie sich mit Mensanern nochmal ganz anders unterhalten können und sich halt auch trotz Unterschieden jetzt im Beruf oder im persönlichen Lebensverlauf einfach auf einer Wellenlänge fühlen, wenn sie sich mit anderen Mensanern unterhalten. und zusammen sind.
Also es geht vor allem wirklich um dieses, ja, auf einer Wellenlänge sein. Ursprünglich war das Ziel der Mensana bei der Gründung nach dem Zweiten Weltkrieg, dass intelligente Menschen zusammenkommen, sich versammeln, um damit die Probleme der Welt besser angehen zu können.
Also mit purer Intelligenz die Welt retten.
Ja, in diese Richtung geht das. Das war wirklich das Ziel der beiden Gründer. Allerdings sagt auch Jens Wichers, dass klar sei, dass nicht allein wegen eines hohen IQs jemand immer schlaue Dinge zu jedem Thema zu sagen hätte, sondern dass diese Begabung einfach ein Werkzeug ist, um Informationen besser zu verarbeiten und vielleicht schneller befriedigende Lösungen zu finden.
Können denn diese IQ-Tests wirklich sagen, wie schlau jemand ist?
Darüber wird schon lange gestritten. Also eigentlich solange es solche Tests gibt, IQ-Tests gibt es ja seit etwas über 100 Jahren. Und sie konzentrieren sich auf bestimmte kognitive Fähigkeiten, wie analytisches, logisches Denken zum Beispiel. Diese Fähigkeiten können die Tests gut einordnen. Also es wird halt, wenn man ein gutes Ergebnis hat, quasi theoretisches Wissen belohnt, sowas wie Lesen, großer Wortschatz. Das sind alles Eigenschaften, mit denen du in Ländern wie den USA oder auch Deutschland heutzutage in unserer sehr technisierten, komplexen Welt beruflich total erfolgreich bist. Inwiefern nun IQ-Tests aber wirklich Intelligenz abbilden und was das eigentlich ist, Intelligenz, das bleibt einfach weiter die Frage. Es gibt den schönen Satz, Intelligenz ist das, was der Intelligenztest misst. Aber das ist eben auch Definitionssache, also Fähigkeiten wie Sozialverhalten, Kreativität, die werden nicht getestet.
Ein 3 Jahre alter Junge ist gerade aufgenommen worden in einen hochbegabten Verein in Großbritannien, weil er einen IQ von 142 hat. Hintergründe von Verena von Kainz.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Nachricht heute. Sigmar Gabriel, SPD-Politiker, soll in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank wechseln. Dann wohl kein Politiker mehr. Legal ist dieser Wechsel von der Politik in die Wirtschaft. Trotzdem gibt es daran Kritik an Katrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wie sind denn nochmal die Regeln für Politikerinnen und Politiker, wenn sie von der Politik zu solchen großen Unternehmen wie einer Bank rüberwechseln?
Ja, also wenn jemand Mitglied der Regierung war, also Minister, Ministerin oder wie Gabriel auch Vizekanzler, dann muss er oder sie 1,5 Jahre abwarten, bevor sowas ohne Probleme und ohne Extragenehmigung geht. Bei Gabriel ist diese Zeit rum. Seine Zeit als Vizekanzler ist jetzt fast 2 Jahre her. Abgeordneter im Bundestag war bis November, aber für Abgeordnete gibt es keine Sperrzeit.
Was soll denn diese Sperrzeit für Regierungsmitglieder bringen? Also ich meine, wenn Politiker schon in die Wirtschaft wechseln, ist es doch eigentlich egal, wann sie das machen, wenn sie vorher vielleicht sogar schon wissen, dass sie irgendwann wechseln werden. Interessanter ist es ja, dass sie das überhaupt machen und zu welchem Unternehmen sie gehen oder nicht.
Na, die Überlegung dahinter ist die, also wenn so ein Wechsel komplett ohne Pause möglich wäre, könnte es ja sein, dass ein Minister oder eine Ministerin schon parallel zum politischen Amt mit einem Unternehmen im Gespräch ist, das sagt, ja, komm doch zu uns. Und dann besteht die Gefahr, dass er oder sie noch im Amt ein paar politische Entscheidungen trifft, die gut für dieses Unternehmen sind. Und bei 1,5 Jahren Sperrzeit denkt man sich, das reicht erstmal, um sicherzustellen, dass Politiker, die noch im Amt sind, bei ihrer Arbeit keine Unternehmensinteressen im Hinterkopf haben. Wobei Organisationen wie Lobby Control und Abgeordnetenwatch fordern, dass diese Sperrzeit auf 3 Jahre verlängert werden sollte.
Warum will die Deutsche Bank Sigmar Gabriel im Aufsichtsrat haben? Okay, er war mal Wirtschaftsminister, aber er hat ja mit Banken und Finanzen eigentlich nichts zu tun.
Ja, die Deutsche Bank sagt, Gabriel hat viel Erfahrung in mehreren Bereichen. Er war auch Umweltminister, Wirtschaftsminister, zuletzt Außenminister. Und der Deutschlandfunk hat den Pressesprecher der Deutschen Bank, Jörg Eigendorf, dazu am Telefon befragt. Und der hat das so begründet.
Wir sehen, dass Sigmar Gabriel den Aufsichtsrat sehr, sehr gut ergänzen kann mit seiner Erfahrung als Wirtschafts- und Umweltpolitiker, mit seiner Erfahrung als stellvertretender Kanzler. Und mit seiner Erfahrung natürlich auch als Außenpolitiker ist das für uns als globale Bank sehr, sehr wichtig.
Also die Deutsche Bank sagt, Gabriel hat Erfahrung in interessanten Bereichen, die der Bank nutzen könnten.
Aber darf Gabriel das, also der Bank Informationen geben, die er zum Beispiel als Außenminister gesammelt hat?
Ja, laut Gesetz darf er keine Infos weitergeben, die vertraulich waren, sondern er darf nur das weitergeben, was eh schon öffentlich ist. Lobby Control und Abgeordnetenwatch kritisieren, dass es schwierig ist, weil Gabriel kennt durch sein politisches Amt ja jetzt viele wichtige Leute, weiß, wie die ticken und das kann er natürlich der Bank sagen. Es wird ja nicht kontrolliert, was Gabriel der Deutschen Bank sagt. Die Wirtschaftszeitung Handelsblatt schreibt, dass Gabriel gut sein könnte für Kontakte nach Katar, weil es da Verbindungen gäbe.
Sigmar Gabriel ist Sozialdemokrat. Er war SPD-Vorsitzender, Vizekanzler, SPD und Deutsche Bank. Das klingt jetzt nicht ganz so passend. Oder ist das ein Vorurteil?
Nee, also Gabriel hatte die Deutsche Bank öfter früher ziemlich kritisiert. Unter anderem hatte er gesagt, die Deutsche Bank habe das Spekulantentum zum Geschäft gemacht. Er mache sich Sorgen um die Menschen, die bei der Deutschen Bank arbeiten. Unter anderem deswegen wird dieser Wechsel zur Deutschen Bank auch jetzt so ein bisschen als Überraschung gesehen. Die SPD selbst hat sich nicht zu dem Thema geäußert. Kritik kommt vor allem von Oppositionsparteien, die die sagen, dass dieser Fall zeigt, dass Politik und Wirtschaftsinteressen zu wenig voneinander getrennt seien. Wobei man da aber auch sagen muss, Gabriel arbeitet auch jetzt schon für Unternehmen als Berater. Also die Deutsche Bank wäre jetzt nicht sein erster Wirtschaftsjob.
Die Deutsche Bank will Sigmar Gabriel in den Aufsichtsrat holen. Im Mai treffen sich die Aktionärinnen und Aktionäre der Bank und stimmen darüber ab. Die Infos von Ann-Kathrin Horn.
Deutschlandfunk Nova.
Clubsterben. Gefühlt schon sehr oft gehört in letzter Zeit. Diese Woche ging es um die Griesmühle Neukölln, Berlin, die geschlossen werden sollte. Dafür sind sogar mehrere hundert Leute auf die Straße gegangen am Mittwoch. Und das hat funktioniert. Der Club Griesmühle hat eine Zwischenlösung gefunden. Das heißt, ist jetzt alles wieder gut oder nicht? Wir fragen uns, gibt es das Clubsterben eigentlich wirklich? Und wenn ja, warum sterben die denn eigentlich weg? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ina Plodroch.
Ich verstehe das ja schon. Das Sofa, oh, total gemütlich. Flirten, ja, das geht auch bei Tinder. Kino, klar, da gibt's Netflix. Aber kann das echt sein, dass wir, also die jungen Menschen, deshalb immer seltener vor die Tür gehen abends und dass es deshalb sogar weniger Clubs gibt? Master Adli, der ist Stressforscher und er meint,
dass das Leben heute also so anstrengend ist und so betriebsam ist tagsüber, dass der Feierabend heute viel mehr zu Hause auf der Couch landet, als es noch vielleicht vor 20 Jahren der Fall war.
Laut der Studie Freizeitmonitor geht die Hälfte der 18- bis 24-Jährigen überhaupt nicht in Clubs.
Gehört ihr auch dazu?
Auf gar keinen Fall.
Definitiv nicht.
Gut, die andere Hälfte gibt's ja auch noch.
Ich bin großer Verfechter von elektronischer Musik und gehe dementsprechend auch regelmäßig gerne tanzen.
Wir gehen schon feiern. Allerdings würde ich sagen, immer weniger zur Zeit, aber das liegt eher am Uni-Stress.
Genau. Ihr seht schon, ich habe mich an der Uni umgehört. Von den Studierenden gehen laut einer Umfrage der GfK mehr als die Hälfte ein, zwei oder sogar dreimal im Monat aus.
Kneipen, Clubs, tanzen gehen. Zu Hause bleibt man auch manchmal.
Also doch.
Aber meistens nur zum Vortrinken.
Ja, okay. Und dann merken aber doch manche.
Ja. Ja, Clubs, ehrlich gesagt, tatsächlich nur noch sehr, sehr selten. Aber halt in Bars.
Und da gab es tatsächlich eine Verschiebung.
Kneipen finde ich super. Ja. Kneipen macht Spaß. Club gehe ich nicht so oft, das stimmt.
2007 gab es noch deutlich mehr Diskos als Bars. Ja, Diskos, so nennt nämlich das Statistische Bundesamt die Clubs. Und die wissen auch, 10 Jahre später hat sich das Verhältnis umgedreht. 2017 gab es nämlich 2500 Bars und fast 1500 Diskos.
Viele gehen dann auch lieber in Bars und unterhalten sich.
Das Statistische Bundesamt sagt also, mehr Bars als Diskos. Und die Diskos, also die Clubs, die sind bedroht, das hören wir ja immer wieder. KitKat Club in Berlin, der ist bedroht, genau wie zuletzt die Griesmühle, damals das Gebäude 9 in Köln. Gibt's das also wirklich, das Clubsterben?
Das gibt es schon.
Das ist Heiko Rühl, der sitzt im Vorstand von Clubcom und Livecom. Das sind Lobbyverbände der Clubs und er sagt, an weniger Besuchern liegt's nicht. Er betreibt auch den Kölner Club Gewölbe mit und der ist, sagt er, nach wie vor voll.
Genau.
Dass es immer weniger Clubs gibt, liege dafür unter anderem daran,
dass Clubs an ihren aktuellen Standorten sich nicht mehr halten können, weil sie Opfer, sage ich, der Stadtentwicklung werden.
Also Gentrifizierung, das kennen wir ja. Der Club-Klassiker, eine alte Industriebrache, die steht in einem angesagten Viertel. Also da, wo ja die Investoren am liebsten die Wohnung bauen und dann teuer vermieten. Und das verdrängt Clubs, sagt Heiko Rühl. Und das hat aber auch noch mehr Einfluss, nämlich insofern,
dass die Beschwerdelage in den letzten Jahren gestiegen ist.
Klar, Clubs, die sind laut, die Leute rauchen draußen, stehen in Schlangen. Aber Clubs und Nachtleben, ist das nicht eigentlich auch was, was total lebendig ist? Also manche kommen, andere schließen. Ja, aber bezogen auf Köln ist es eben nicht so, sagt Heiko Rühl.
Gerade im Raum Ehrenfeld natürlich schon eine deutliche Veränderung und unterm Strich ein Wegfall der Flächen.
Es kommen also lange nicht so viele nach wie wegfallen, weil es eben immer weniger Industriebrachen und Freiräume gibt in der Stadt.
Und das ist in Köln nicht anders wie in anderen großen Städten in Deutschland.
Aber nicht in allen. Tore Gabor, der ist der Sprecher vom Clubkombinat in Hamburg, auch so ein Zusammenschluss der Spielstätten. Und der sagt, Clubsterben?
Wir in Hamburg können das jetzt nicht verzeichnen, dass wir einen signifikanten Verlust von Musikspielstätten in den letzten Jahren haben.
Und das, obwohl ja überall die Mieten teurer werden und Investoren bauen, also ja auch in Hamburg.
Das liegt aber auch dann daran, dass die Stadt Hamburg solche Art von Nutzungen schon länger auf der politischen Agenda hat und dass dort generell die Unterstützung dafür und der Möglichkeitsraum dadurch dann größer wird.
Und andere Städte wie Berlin, die ziehen nach. Heiko Rühl sagt sogar,
es ist aktuell so eine Zeitenwende in den Verwaltungen und auch bei den städtischen Politikern.
Denn bei der Einigung in Berlin in Sachen Griesmühle war auch die Berliner Politik beteiligt. Das heißt, Clubsterben, ja, das gibt's. Und in manchen Städten hat das auch die Politik mitbekommen. Und die versucht, etwas daran zu ändern.
Deutschlandfunk Nova.
Das Update. Darf ich vorstellen, Perdita, die schlimmste Katze der Welt. Nein, es ist Verena von Kaltz, aber so ungefähr hört sie sich wahrscheinlich an. Die schlimmste Katze der Welt, so bezeichnet ein Tierheim in den USA eine Hauskatze, die bisher kein neues Herrchen oder Frauchen finden konnte. Der Vorname Perdita, der soll auf William Shakespeare zurückgehen, bedeutet so viel wie die Verlorene. Perdita hasst angeblich Kinder und Hunde. Die Dixie Chicks hasst sie. Disney-Filme hasst sie. Wer hasst denn Disney-Filme? Okay. Weihnachten mag sie auch nicht und Umarmungen sowieso nicht. Dafür soll sie es mögen, dem Gegenüber in die Seele zu starren, bis man das Gefühl hat, sich nie wieder freuen zu können. Das ist ein bisschen so wie bei Harry Potter, die, wie heißen die denn, die da so rumfliegen. Ach. Die Dema, die
Dementoren.
Dementoren, nee, genau.
Heißen die so?
Ja, ich glaube ja. Ja, die Katze ist ein Dementor. Gut, dass Katzen durchaus komplizierte Persönlichkeiten haben, das wissen wir alle. Aber was macht diese Katze zur vermeintlich schlimmsten Katze der Welt? Christina Wolf ist Verhaltensberaterin rund um Katzen bzw. Coach für Menschen mit Katzen. Frau Wolf, kann man denn sagen, dass eine Katze sich schlimm verhält oder gar bösartig ist?
Also ich kriege immer so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich das höre. Denn ja, das sind leider immer noch, ich sag mal, Mythen, Vorurteile, die über Katzen so präsent sind. Man sagt ja, Katzen sind hinterlistig zum Beispiel, unberechenbar, nicht zu erziehen oder auch strikte Einzelgänger. Und ja, dabei fehlt einfach oft nur das Wissen über die Körpersprache, Bedürfnisse, wo die Katze herkommt. Und deswegen können viele Menschen die Katze einfach nicht richtig lesen.
Aber angeblich sollen ja jegliche Versuche, diese Katze Perdita zu streicheln, damit enden, dass die Katze nach einem schlägt. Was kann das für Ursachen haben?
Ja, also da gibt es ja auch so ein schönes Video zu. Und das zeigt, wie einfach mal komplett alle Signale der Katze ignoriert werden. Also die legt die Ohren an, wie man sieht, dreht den Kopf zur Seite, kneift die Augen zu. Also sie sagt ganz klar, dass sie gerade keinen Kontakt will und sich sehr unwohl fühlt. Und sie wird einfach weiter gestreichelt.
Katzen, die nicht gestreichelt werden wollen, gibt es ja aber auch viele, oder nicht?
Gibt es auch, genau. Das muss man dann auch mal respektieren. Genauso wie für Menschen auch manchmal bestimmte Neigungen haben oder die einen mögen das, die einen mögen das. Und nicht jede Katze, die sich gleich neben einen auf den Schoß legt oder aufs Sofa, möchte auch gleich gestreichelt werden. Das muss man einfach akzeptieren und da ganz genau auf die Körpersignale achten. Manche mögen einfach nur den Kontakt neben einem zu legen und das reicht denen dann auch völlig.
Aber wenn man mit der Katze dann doch irgendwie ein, ich sag mal, freundschaftlicheres Verhältnis haben möchte, könnte Herrchen, könnte Frauchen dann noch was tun? Also das Tier ist ja mit 4 Jahren jetzt schon einige Jahre erwachsen auch.
Natürlich kann man da was tun. Also in erster Linie finde ich auch diesen Aufruf halt so ein bisschen fraglich, hört sich zwar ganz lustig an, die Anzeige, die da geschaltet haben, aber da wäre es doch schön gewesen, Kontakt zu suchen zu einem Menschen, der sich halt mit Katzen besser auskennt und da schauen kann, dass man der Katze die Angst nimmt und auch bei der Vermittlung dann behilflich ist.
Worauf würden Sie dann da achten bei der Vermittlung, also mit Katzen auskennen, was heißt das genau?
Also zumindest jemand, der schon länger mit Katzen sich das Leben teilt. Noch besser vielleicht auch ein Verhaltensberater für Katzen oder jemand, der halt mit Katzen schon arbeitet oder gearbeitet hat. Das wäre auf jeden Fall empfehlenswert. Und da müsste man halt schauen, dass man sich auf keinen Fall der Katze aufdrängt. Immer die Katze selber kommen lassen. Keine hektischen großen Bewegungen machen, mal mit ruhiger Stimme sprechen und ja, nicht direkt auf die Katze zulaufen, zum Beispiel eher in einem Bogen gehen. Das kommt auch immer sehr gut an. Und bloß nicht zu lange anstarren. Das können die sogar als Bedrohung wahrnehmen. Ne, das heißt, immer mal hinschauen, dann aber auch wieder wegschauen, zum Beispiel. Und ja, das Allerwichtigste ist einfach, Zeit und Geduld zu haben. Und ja, dann kann das in den allermeisten Fällen auf jeden Fall was werden, dass die Katze zutraulicher wird.
Würden Sie Perdita nehmen?
Auf jeden Fall. Also hätte ich nicht schon genug Katzen zu Hause, sage ich mal, würde ich ihr auf jeden Fall eine Chance geben, auch ja, zu lernen, dass Menschen nicht nur nervig sind, sondern dass man mit denen auch nett in Kontakt treten kann und ein schönes Zuhause finden können.
Moment, wie viele Katzen haben Sie denn zu Hause?
3, es geht noch.
So richtig bösartige Katzen und Kater gibt es nicht, sagt Christina Wolf, Verhaltensberaterin rund um Katzen. Hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Die Tiere, die brauchen eben manchmal etwas mehr Zeit, um halbwegs Vertrauen aufzubauen. Und das gilt übrigens nicht nur für Katzen, sondern auch für Hunde.
Für Hunde und für Menschen?
So, ich wollte es gerade sagen, auch für Menschen. Es war eine schöne Woche mit dir, Verena von Kaltz. Mein Name ist Ralf Günther. Wir sind raus, wünschen euch ein schönes Wochenende.
Jo, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.